Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 96 und dem Thema Schönheit im Märchen. Elena, Christian, unser Thema, wie ich gerade auch gesagt habe, ist ja heute Schönheit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in meine Schönheitspflege.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie du schaffst, so jung, frisch und atemberaubend hinreißend auszusehen. Liebe Jenny.
Du kannst so schamlos lügen, Elena.
Wenn ich es nicht getan hätte, hättest du es getan.
Also, meine Schönheitspflege. Zirp.
Wie? Du hast keinen Jade-Roller, um deine Wangen zu glätten und benutzt irgendwie Meerkatzenschaum für die Nüstern oder so?
Nein, ich schmier auch nicht mein Eigenurin mehr irgendwo drauf. Ich habe mir ehrlich gesagt Gedanken gemacht und mir ist kein einziges Ritual eingefallen. Ich wollte jetzt nicht sagen, okay, ich gehe duschen, das ist ja eigentlich normale Körperhygiene.
Das setzen wir einfach mal stillschweigend voraus, Jenny.
Naja, in der Drogerie fühle ich mich immer sehr von allem, was da so rumliegt und schön aussieht, angesprochen. Ja. Und das Zeug liegt dann tatsächlich zu Hause rum. Manchmal mache ich mal eine Gesichtsmaske, wenn ich denke, ach ja, aber meistens ist mir es auch zu viel Aufwand. Und damit wir uns heute auf die Folge auch gut einlassen können, habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht, um ein bisschen Wellness-Feeling hier zu verbreiten.
Gurkenscheiben.
Fast.
Sie öffnet gerade einen blassrosa Beutel.
Oh! Ich dachte, wir suchen uns jeder ein Augenpad aus.
Ich liebe die. Oh, die habe ich bitter nötig.
Ich nehme Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E und Glitzereffekt.
So, du darfst aussuchen, bevor ich eins nehme.
Ich nehme mir das männliche in türkisgrün mit Hyaluron und Kaktuswasser.
Ehrlich, ich habe gedacht, du nimmst das bunte hier.
Nein, ich will heute mal einen auf harten tun.
Dann nehme ich das mit Drachenfrucht.
Sollen wir uns das jetzt drauf machen und die ganze Zeit damit die Folge machen?
Ja, wenn das nicht nervt, ansonsten können wir es auch nachher machen.
Okay, dann machen wir es vielleicht lieber nachher.
Bevor ich eine allergische Reaktion habe und deine Aufnahme nicht teilnehmen kann, machen wir das wirklich besser später.
Ja, und vor allem mit Augenpad und Brille ist immer so ein bisschen schwierig, dann sehe ich hier nichts.
Ich habe übrigens mir schon überlegt, die nächste Brille, die ich mir zulegen muss, wieder etwas kleiner sein, damit das Gestell meine Augenringe verdeckt. Aber ist egal.
Also ich dachte, dass die Augenpads passen.
Ja, nee, aber also hast du schon gut ausgesucht, Jenny, danke dafür.
Gerne, gerne. Habt ihr denn irgendwelche Schönheitsrituale oder Beauty-Tipps für unsere ZuhörerInnen?
Ja, also ich habe zum 35. Geburtstag von meiner Mutter einen Tiegel mit Antifaltencreme geschenkt bekommen, mit dem charmanten Hinweis, hier, das brauchst du jetzt.
Danke, Mama.
Ja, ne? Nein, also Schönheitspflege, also je nachdem, was der auch unterzählt, darüber können wir vielleicht auch einmal sprechen. Also ich benutze nach dem Duschen so eine Gesichtscreme.
Ja gut, eine Creme benutze ich auch.
Ja. Und also ich vergesse das immer, aber ich müsste es viel häufiger tun, Handcreme tatsächlich. Manchmal, wenn ich dran denke, trage ich eine Nachtcreme auf. Ich peel mich ab und zu. Ich zupfe ein paar Härchen, die da wachsen, wo sie nicht sollten. Ich peeliere mir die Achseln. was anfangs sehr wehgetan hat, aber man gewöhnt sich dran. Ja, ansonsten, nö, eigentlich, ja, also manchmal so hier, so für Augenringe habe ich so eine Creme, die trage ich auch viel zu selten auf, müsste ich mal wieder häufiger machen. Also ich habe auch ein paar Sachen im Schrank stehen, die ich aber nicht so ganz regelmäßig benutze. Aber sollte ich vielleicht mal häufiger tun, jetzt wo ich auf die 40 zugehe.
Ich weiß es gar nicht. Also wenn wir jetzt mal duschen, rasieren und so diese Standardsachen nicht unter Schönheitsritual zählen.
Aber ist ja schon mal eine Wertung, ne? Rasieren als Standard ist...
Ja, das stimmt. Ne? Ja, stimmt natürlich. Okay. Ja. Ne? Das, ja, hast du recht. Mhm. Okay.
Habe ich auch nicht erwähnt. Also für mich wäre es jetzt auch irgendwie zu Körperhygiene gewesen. Aber das stimmt. Das ist eigentlich nicht unbedingt, ja.
Ja, hast du recht. Okay, aber ansonsten, ja, ich nehme manchmal solche Augenpads. Nicht, weil ich wirklich an die Wirkung glaube, sondern weil sie einfach schön bunt sind und sich nett anfühlen.
Fürs Gewissen, ne?
ansonsten, ich bin auch mit sowas nicht sehr konsequent. Also ich habe da manchmal so Anfälle und denke mir, boah, jetzt zelebrierst du das richtig. Und dann scheitert es bei mir tatsächlich schon nach dem Duschen überhaupt mal eine Bodylotion aufzutragen, weil ich mir denke, nee, schnell anziehen und fertig.
Mache ich auch viel zu selten tatsächlich, ja. Typisch Mann, wurde mir gesagt vom Arzt. Ich hatte mal so eine Hautsache, die dann halt tatsächlich auf Trockenheit zurückzuführen war. Ich sagte, ja, sie müssen mehr Bodylotion benutzen. Ich weiß, Männer machen das nicht gerne, aber okay. Ich muss das auch, ja.
Also Bodylotion benutze ich tatsächlich ab und an,
ja. Mal, ja. Aber sowas richtig Abgefahrenes oder so habe ich nicht. Nee. Ich glaube, für Tipps bin ich auch nicht die Richtige.
Aber es gehen ja jetzt zum Beispiel Leute, die regelmäßig sich Nägel machen lassen. Oder Ich gehe auch nicht regelmäßig zum Friseur, ehrlich gesagt. So einmal im Jahr.
Ja, ich muss schon häufiger.
Ja, ich auch.
Weil das sonst irgendwann zu flutrig aussieht. Und der Bart muss auch ab und zu geschnitten werden.
Ja, okay, so war es. Aber jetzt wie... Ich bade in Milch oder lege mir eine Nachtmaske auf oder solche Sachen, das mache ich nicht.
Also ich bin nicht uneitel, würde ich sagen, aber ich bin eher so im Punkto Klamotten und Styling und so dann eitler als im Punkto Schönheitspflege im engeren Sinne.
Das ist eher Mode,
ja.
Aber das werde ich noch in meiner Definition euch erklären.
Wir sind ja noch unwissend, genau.
Genau, und damit steigen wir auch inhaltlich in unsere Folge ein. Und ich weiß nicht, ob Giambattista Basile schön war oder irgendwelche Schönheitsideale hatte oder irgendwelche Schönheitsrituale.
Ich glaube, es ist gar kein Gemälde, kein Porträt von ihm erhalten geblieben, wenn ich nicht völlig irre.
Ich habe auch nichts gefunden. Nee. Deswegen kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber... Ja, ich gehe einmal kurz auf die Biografie von ihm ein und ganz witzig fand ich, er hat tatsächlich an meinem Geburtstag Geburtstag.
Ach, echt?
Ja.
Ach, witzig.
Er ist am 15. Februar 1566, also ein bisschen älter als ich. So alt bin ich dann doch noch nicht. In Giagliano, nee, Giagliano.
Giuliano, ganz einfach, Giuliano, ja.
In Giuliano in Campina geboren und am 23. Februar 1632 auch dort gestorben. Er war ein italienischer Schriftsteller und schrieb Gedichte und Theaterstücke. Durch das Werk, das wir hier ja schon öfter gesprochen haben und wo wir auch, oder beziehungsweise Christian auch gleich noch ein bisschen ausführlicher eingehen wird, Il Pentamerone, wurde er zu Europas größten Märchenerzähler. Er war gläubiger Christ und schrieb daher Gedichte, in denen er die Untugenden seiner Mitmenschen tadelte.
Würde ja wunderbar zu unserer Tugend- und Lasterfolge passen.
Auf jeden Fall. Aber die Sprache fand ich da schon verrückt in unserem Märchen.
Man rechnet in barocker Literatur, glaube ich, nicht mit so viel Derbheit. Und wir haben euch ja schon die entschärfte alte Übersetzung vorgelesen aus urheberrechtlichen Gründen. Aber ich will nicht so viel verraten. Aber das geht noch ganz anders.
Okay, zurück zu Basile. Der kam als Sohn einer angesehenen mittelständischen Familie zur Welt. Er selbst hatte keinen Studienabschluss. In seiner Jugend war er Soldat bei der venezianischen Armee und fing zu dieser Zeit an zu dichten. Sein erstes überliefertes literarisches Werk war ein Vorwort aus dem Jahr 1604 zu einem Werk seines Freundes, dem Schriftsteller Giulio Cesare Cortese.
Cesare Cortese.
Oh, jetzt übertreibe ich.
Giulio Cesare Cortese.
Ich fand, das hat sich schon sehr italienisch angehört. Im folgenden Jahr wurde sein Lied, jetzt traue ich mich gar nicht mehr.
Smorza crudel amore.
Vertont. 1608 publizierte er sein Gedicht
Il pianto della Vergine.
Klage der Jungfrau. 1608 wurde er durch seine Schwester Adriana Basile, einer bekannten und einflussreichen Sängerin, zum Hofpoeten des Herzogs
Vincenzo Gonzaga
in
Mantova
ernannt. 1611 trat Basile seinen Dienst bei
Luigi Caraffa,
Prinz von
Stigliano.
Ich Gott, ich hoffe, ihr könnt jetzt noch zuhören. An und gründete im selben Jahr gemeinsam mit der Literati von Neapel die
Accademia degli Oziosi.
Zu Deutsch die Akademie der Müßiggänger.
Schöner Titel.
Ja, genau. Am Hofe des Prinzen, dem er ein Theaterstück widmete. Zu dieser literarischen Akademie gehörten viele bekannte spanische und neapolitanische Schriftsteller.
Warum spanische?
Warum denn nicht?
Neapel war nämlich eine Zeit lang spanische Kolonie quasi.
Ach so. Mhm. Ich dachte, es ist einfach nah dran. Ne? Nee,
geht so.
In seiner Pfarrakte stand, starb ohne Sakramente und ohne vorgestelltes Grab. Da er sehr aktiv war, beschäftigte er sich nicht mit seinem Tod und so traf ihn mitten im Leben, also mit 57 Jahren, eine tückische Infektion, an der er starb. Als Basile starb, trug er den Titel eines Grafen. Basiles Schwester Adriana gab sein Hauptwerk posthum zwischen 1634 und 1636 unter dem Pseudonym
Gian Alessio Abatutis,
einem Anagramm des Autornamens und dem Titel
Lo Conto degli Conti, ovvero Lo Trattenimento de Pecerille,
zu Deutsch das Märchen der Märchen oder Unterhaltung für Kinder, heraus. Ab 1674 wurde die Sammlung in Il Pantem... Das kann ich auch nicht.
Il Pentamerone.
Also 5 Tage Werk umbenannt. Der globale Ruhm kam erst 2 Jahrhunderte nach seinem Tod. Irgendwie auch schade, ne? Mhm. Ich habe schon gedacht, vielleicht passiert uns das auch.
Ja, besser spät als nie, würde ich sagen.
Nur 2 Jahrhunderte nach unserem Tod ist der Märchenpott.
Oh, ich würde das schon gerne erleben.
Ja, zumindest so die Anfänge des Ruhmes.
Ja, das wäre schon schön. Deswegen denke ich mir mal, das ist so traurig irgendwie, wenn man das so gar nicht mehr mitbekommt, dass man eigentlich voll famous wird.
Aber das ist ja bei ganz vielen Leuten so, auch Komponisten.
Ja, und Künstler ja auch.
Ja.
Ne? Ja. Gut.
Ja.
In was soll ich dich denn jetzt unterstützen?
Ich glaube, ich habe keine französischen Namen. Falls doch, würde ich da deine Hilfe also gerne in Anspruch nehmen.
Ich könnte dir auch gerne mein Finnländisch zur Verfügung stellen.
Auch gut. Ich schaue mal, wenn es mir auffällt, bitte ich dich gerne um Hilfe. Ich
nehme
es gerne an.
Dann kritsch ich auch rein, wenn das nicht ganz richtig ist.
Also, ich werde euch etwas zum Pentamerone oder dem Märchen der Märchen erzählen. Der Titel Märchen der Märchen spielt an auf Canticum Canticorum, zu Deutsch Lied der Lieder. Das ist das Hohelied im Alten Testament. Also soll einfach darstellen, dass es einen Bezug hat und dass es einfach das Schönste der Märchen wäre, quasi die deutsche Übersetzung. Also im Deutschen wird das nicht so gemacht, dass man sagt, die Frau der Frauen oder so. Wir würden sagen, die Schönste der Frauen. Erstmals gedruckt, wie gerade schon gehört, wurde es 1634 bis 36 in Neapel, also nach Basiles Tod, und ist ursprünglich in barockem Neapolitanisch verfasst, denn das Italienisch, so wie es heute ist, das Schulitalienisch, sag ich mal, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert und beruht auf dem toskanischen Dialekt. Früher gab es, so wie in Deutschland ja zu der Zeit auch, also krasse dialektale Unterschiede bis zur vollkommenen Unverständlichkeit. Und gerade Neapolitanisch ist von der Aussprache her im Vergleich zum heutigen Italienisch also ziemlich unterschiedlich. Da muss man schon echt genau hinhören und ein paar Vokabeln lernen, weil man das sonst nicht versteht. Ja, wie schon erwähnt, also überraschend ist für den heutigen Leser und Hörer oder die Leserin und Hörerin die zum Teil sehr derbe Sprache, die im Original noch viel stärker zutage tritt als in der, wie gesagt, entschärften Übersetzung, die wir euch vorgelesen haben. Diese unvollständige deutsche Übersetzung durch Felix Liebrecht wurde 1846 veröffentlicht. Die ist insofern unvollständig, weil die sogenannten Eklogen, also Gedichte zwischen diesen 5 Tagen, an denen die Rahmenhandlung spielt, weggelassen wurden. Die ist teils fehlerhaft und eben, wie gesagt, doch teilweise deutlich entschärft. Die erste vollständige und dem Original gerecht werdende Übersetzung ist 2000 im Verlag C.H. Beck erschienen, herausgegeben von Rudolf Schender, der es mit 6 weiteren Fachleuten auch übersetzt hat.
Boah, ist aber spät, ne? Ja. 2000?
Ja.
Krass.
Ich habe ja schon vor einiger Zeit auf Instagram einen Teil aus dem Vorwort vorgelesen. Da gibt es ein Reel. Ich möchte euch den Beginn unseres Märchens in der neuen Übersetzung vorlesen. Es hielten sich in einem Garten, auf welchen die Fenster des Königs von Roccaforte hinausschauten, zwei alte Weiblein verborgen, und die konnte man den Ausbund aller Gebrechen, das Inventar aller Missbildungen und das Hauptbuch aller Scheußlichkeiten nennen. Sie hatten nämlich verfilzte und verfitzte Haare und zerfurchte Stirnen voller Pusteln. Die Augenbrauen waren stachelig und struppig, die Lider schlapp und quallig, ihre Augen trieften und schielten. Das Gesicht war quittengelb und runzelig, der Mund verzogen und verschrumpelt. Kurzum, sie glichen einem bärtigen Ziegenbock mit pelziger Brust und hatten zudem rundbucklige Schultern, verrenkte Arme, krumme und verdrehte Beine und hakenförmige Füße. Und deswegen, und damit ja kein Sonnenstrahl auf ihr grausiges Gefries fallen sollte, hatten sie sich in eine Kammer im Parterre unterhalb der Fenster dieses Herrn Königs verkrümelt. Und für den war es so weit gekommen, dass er kein Pfützchen mehr lassen konnte, ohne diesen hässlichen, lästigen Vetteln in die Nase zu fahren, denn die meckerten schon bei der geringsten Kleinigkeit und gingen gleich hoch. Also ist schon etwas derber und das ist aber wirklich eine der relativ harmlosen Varianten. Da gibt es ganz andere. Wenn ihr euch an das Vorwort erinnert, da gibt es eine Hasstirade. Ah, du Rotznase, Dreckfratz, Scheißkerl, Bettpisser, Stinkebock, Hemdenmatz, Galgenstrick, Eselsbastard. Ja was denn, husten jetzt auch schon die Flöhe? Ja, dich soll doch ein Schläglein treffen, dass deine Mama eine böse Nachricht kriegt. Dass dich eine katalanische Lanze durchbohrt, damit du den 1. Mai nicht mehr erlebst. Dich soll ein Strick erdrosseln, ohne dass Blut fließt. 1000 Krankheiten sollen dir auf den Pelz fliegen und das mit vollen Segeln. Soll doch dein Samen vertrocknen. Trocken, du Lump, du Lotterbube, du liederlicher Sohn eines Luders. Das ist in der Übersetzung des 19. Jahrhunderts natürlich nicht annähernd so. Das ist dann doch etwas für die Leserschaft der damaligen Zeit etwas angepasst worden. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was hat es eigentlich mit dem Titel Pentamerone auf sich? Das ist ein Wort, das aus dem Griechischen stammt. Penta heißt 5. Und Hemera sind die Tage, also entweder 5-Tage-Werk oder 5-Tage-Buch, könnte man auch sagen. Denn die Rahmenhandlung, wie ich gerade schon angedeutet habe, spielt an 5 Tagen. Und diese Rahmenhandlung ist sehr schön in der Enzyklopädie des Märchens zusammengefasst, die ich euch kurz vorlesen möchte. Möchte da vorher aber nochmal darauf hinweisen, wir haben das auch beim Einlesen des Märchens so gelassen, es ist Morin als altertümlicher Begriff für eine schwarze Frau drin gelassen. Ist natürlich nicht mehr so aktuelle Sprache, aber wir haben das, um dem Original gerecht zu werden, sagen wir mal, drin zu lassen in der Enzyklopädie hier, obwohl die ja auch schon nicht ganz so alt ist wie die Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert, steht es immer noch drin übrigens.
Ah, echt?
Ja. Also, wo wir gerade waren. Bei einem Schimpfwortwechsel zwischen einem alten Weib und einem Hofpagen hebt die Alte voll Zorn ihre Röcke. Der Blick auf die Waldbühne, ihr erinnert euch vielleicht? Die zuschauende Zsozsa bekommt einen Lachanfall und die Alte verflucht sie deshalb. Zsozsa werde keinen anderen Mann bekommen als den toten Prinzen Taddeo von Camporotondo, den sie höchstens mit einem Krug voller Tränen aufwecken könne. Mit 3 Feengaben ausgerüstet, einer Walnuss, einer Kastanie, einer Haselnuss, wandert Zsozsa zum Grabe des Prinzen und weint dort den Krug fast voll, schläft aber ein. Eine Mohrensklavin vollendet die Aufgabe, erweckt den Prinzen und heiratet ihn. Mit Hilfe der Zaubergaben in den Nüssen sind ein singendes Zwerglein, eine Glucke mit 12 goldenen Küchlein und eine goldspinnende Puppe, erweckt sie in der schwangeren Mohrin das Gelüst nach Märchen. Taddeo lässt daher 10 Frauenzimmer, zum Beispiel die Hüftklamme Zsozsa, die krumme Cecca, die kropfige Meneca und so weiter, kommen, die an 5 Tagen je eine Geschichte erzählen müssen. Zsozsa schildert zuletzt ihre eigenen Erlebnisse, Taddeo lässt daraufhin die Mohrin lebendig begraben und heiratet Zsozsa. Okay. Inwieweit das rassistisch ist, darüber kann man diskutieren natürlich, ne? Wird aber den Rahmen der heutigen Folge sprengen, aber ich wollte es eben nicht unerwähnt lassen. An den 1. 4 Tagen werden jeweils 10 Märchen erzählt, am 5. Tag, wie gerade gehört, 9 Märchen, sowie eben das Ende der Rahmenhandlung, also 49 Märchen plus Rahmenhandlung. Hier im Märchenpott haben wir schon über einige Märchen aus Basilis Pentamerone gesprochen, nämlich Sonne, Mond und Thalia. Erinnert ihr euch, in welchem Zusammenhang das war? Die Urfassung welches bekannten Märchens ist das?
Allerlei.
Geht schon in die richtige Richtung mit einer Prinzessin, ja. Dornröschen war das.
Dornröschen war das so, ja.
Dann hatten wir Petrosinella. Da kam auch der korsische
Rapunzel, genau.
Genau, da kam auch der korsische Bullenbeißer vor, den wir auch bei der entdeckten oder geschundenen Alten hatten. Mhm. Und ganz frisch in der letzten Folge habe ich Ninillo und Nenella erwähnt, als Vergleich eben zum Däumling bzw. Hänsel und Gretel. Die Sammlung enthält aber auch andere Varianten bekannter Märchen, zum Beispiel die Aschenkatze. Was könnte das wohl sein?
Aschenbrödel.
Genau, richtig. Oder Penta ohne Hände.
Das ist ein Mädchen ohne Hände.
Genau, richtig. Mhm. Aber es gibt auch unbekanntere, kuriose Märchen wie der Knoblauchwald.
Das müsste doch was für dich sein.
Ich finde ich großartig.
Traumort.
Oder, da musste ich an unsere Schwank- und Unsinns-Märchenfolge denken, der Mistkäfer, die Maus und die Grille.
Ja.
Mhm. Ähnlich abstrus. In puncto Märchensammlung mit Rahmenhandlung dürfte es ja bei einigen klingeln, bei euch hoffentlich auch.
Tausend und eine Nacht natürlich.
Oder Hundert und eine Nacht, ja. Genau. Die sind zwar von 1453, also der Band der Unvollständige bis zur, ich glaube, 282. Nacht, der erhalten geblieben ist, beziehungsweise 101 Nacht, Entschuldigung, von 1234. Die wurden aber erst in Europa nach Basilis Tod rezipiert. Also wir erinnern uns, ist schon länger her, Galland hat 1001 Nacht den Anfang von 1704 bis 1708 übersetzt, beziehungsweise 101 Nacht wurde erst sehr spät von Claudia Ott entdeckt und 2012 herausgegeben. Also die beiden Sammlungen sind zwar älter als das Pentamerone, aber weil sie eben nicht in Übersetzungen vorlagen und Basile wahrscheinlich kein Arabisch verstanden hat und die auch nicht in Neapel verfügbar waren auf Arabisch, kann er darauf nicht zurückgegriffen haben. Es gibt aber Vorlagen, nämlich das Decameron auf Deutsch, dann ohne E hinten und mit K geschrieben, oder Il Decamerone auf Italienisch mit C und E hinten dran, ne? Von Giovanni Boccaccio, mit 4C geschrieben übrigens.
Krass.
Ja. Der von 1313 bis 1375 gelebt hat. Und das Decamerone, also das 10-Tage-Werk, Deka ist ja 10 auf Griechisch, ist 1349 bis 51 entstanden, vor dem Hintergrund der Pestepidemie in Florenz 1348. Mhm. Wir erinnern uns, der Schwarze Tod kam in dieser Zeit nach Europa und 1348 wütete er eben Florenz. Und das ist Auslöser auch für die Rahmenhandlung. 10 junge Adlige fliehen vor der Pest aus Florenz auf das Land und vertreiben sich 10 Tage lang die Zeit mit dem Erzählen von Novellen. Also 10 mal 10 Novellen, 100 Novellen. Mhm. Wir haben das damals in Auszügen auch in der Schule gelesen tatsächlich.
Ja.
Ich habe das im Studium auch ganz gelesen, also in meiner Freizeit, jetzt nicht studienbedingt. Die bekannteste Novelle ist die 9. des 5. Tages, die sogenannte Falkennovelle, wo Federico degli Alberighi sein Reichtum für die Monna Giovanna verschwendet. Und es bleibt ihm nichts mehr übrig als ein Falke, den er als Haustier hat. Und der Sohn von der Monna Giovanna wird krank und möchte den Falken gerne sehen, bevor er stirbt. Und lädt sich bei ihm ein und sagt, ich komme vorbei, ich habe was mit dir zu besprechen. Und weil er eben nichts anderes hat als diesen Falken, schlachtet er ihn und setzt ihn ihr vor. Und der arme Sohn stirbt dann, weil er den Falken nicht mehr sehen konnte. Aber so erkennt die Monna Giovanna, dass er selbst seinen geliebten Falken für sie gegeben hat. Und dann haben die beiden zumindest ein Happy End.
Na, immerhin.
Ja. Die Vorlage für Boccaccio war wahrscheinlich das sogenannte Papageienbuch, das Shuka Saptati, das auf Sanskrit verfasst wurde. Das wusste ich bis zur Recherche für diese Folge auch nicht. Es gibt ein erstes indirektes Zeugnis über dieses Papageienbuch durch einen indischen Kommentar des 12. Jahrhunderts, in dem die Rahmenhandlung des Buches erwähnt wird. Wahrscheinlich ist das Papageienbuch Ende des 1. Jahrtausends entstanden, also schon doch deutlich über 1000 Jahre alt. Es gibt zahlreiche Übersetzungen, sehr verschiedene Sprachen, auch sehr frühe Übersetzungen, zum Beispiel Persisch und Hebräisch, aber es ist keine vollständige Version erhalten geblieben, die alle 70 Geschichten enthält, denn der Titel sagt, es sind 70 Geschichten. Mhm. Es erinnert uns also an Tausend eine Nacht, wo das ja ähnlich verworren ist und dann Geschichten da eingeflossen sind, die ursprünglich gar nicht da beinhaltet waren. Mhm. Die Rahmenhandlung ist so abstrus wie cool, finde ich. Ein Ehemann geht auf Geschäftsreise, seine Ehefrau will fremdgehen und der Papagei der beiden erzählt mahnende Liebesgeschichten und Fabeln, um sie vom Ehebruch abzuhalten. Auf die Idee muss man erstmal kommen, finde ich schon cool. Es gibt eine rekonstruierte Gesamtfassung von Wolfgang Morgenroth mit allen 70 Geschichten, die er so aus den verschiedenen Fassungen und Übersetzungen zusammengetragen hat. Wie weit das dem Original entspricht und wie weit es überhaupt ein Original gegeben hat, wie eben auch bei Tausend einer Nacht, ist fraglich. Aber auf jeden Fall eine Rahmenhandlung mit 70 Liebesgeschichten und Fabeln, ungefähr 1000 Jahre alt. Dieses Papageienbuch geht in Teilen wiederum auf das Panchatantra zurück, das Fünfbuch oder fünffaches Gewebe, kann man es übersetzen. Also auch da wieder schließt sich der Kreis wunderbar, Fünfbuch und Pentamerone, Fünf-Tage-Werk, kann man sich manchmal nicht ausdenken. Und das ist wiederum im 4. bis 6. Jahrhundert entstanden. Oh, krass. Und enthält auch altindische Lebensweisheit und Lebenskunst in Fabeln und Sprüchen, wie hier auf meiner Ausgabe so schön steht. Es gibt verschiedene deutsche Übersetzungen, auch schon ältere aus dem 19. Jahrhundert. Die kann man sich zum Teil sogar komplett gemeinfrei als PDF runterladen und eben durchlesen. Also, das Pentamerone fußt auf über 1000 Jahren grenzenübergreifender Literaturgeschichte und macht es somit ziemlich besonders, würde ich sagen.
Voll, also richtig krass. Ich kriege gerade so ein bisschen Ehrfurcht davor in diesem Buch. Also, das ist schon krass, wenn du dir bewusst machst, dass du eigentlich sowas Altes da in den Händen hältst.
Ja, und das über Sanskrit, also in Indien entstanden, dann über Persisch, Arabisch, Hebräisch, das in den Mittelmeerraum gelangt ist. Also der Austausch zwischen den Kulturen, lernen wir mal wieder, ist schon eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Ja. Sonst würden wir hier in Mitteleuropa nämlich auch ziemlich arm dastehen noch und auf den Bäumen hocken wahrscheinlich.
Absolut, ja.
Wie viele Bücher auch dann aufeinander basieren, ne? Das ist schon krass. Ja.
Das war mir so auch nicht klar. Also ich wusste zwar, dass das Pentamerone auf dem Dekamerone eben basiert oder daran angelehnt ist, aber dieser ganze indische Hintergrund und wie weit er zurückgeht, war mir überhaupt nicht klar.
Also für mich ist das komplett Neuland. Also natürlich das Pentamerone habe ich kennengelernt als du. Das war ja einer der ersten Märchenpot-Aufnahmen mal für Insta, dieses Reel gemacht hast und da mal rumgeschimpft hast.
Genau.
Das ist wirklich sehr witzig. Guckt euch das unbedingt an und folgt uns am besten auch auf Insta. Ansonsten hatte ich damit nie Berührungspunkte. Also es war für mich komplett unbekannt.
Ist weiß, im deutschen Sprachraum auch ziemlich unbekannt.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also kennt man das hier?
Nee, eigentlich nicht. Ja. Also es hat mich gewundert, dass es vom Papageienbuch so viele Übersetzungen gibt, aber zum Teil wirklich alte. Es gibt da einen Textus Simplicior und einen Textus Ornatior, also einen einfacheren und einen geschmückteren Text. Die sind aber beide eben nicht vollständig und da gibt es auch deutsche alte Übersetzungen von. Und es gibt aber auch neuere, also aus dem 20. Jahrhundert verschiedene deutsche Übersetzungen und auch vom Panchatantra, lustigerweise, war mir auch alles irgendwie nicht so bewusst, dass das hier so lange schon so verbreitet ist und eigentlich doch nicht verbreitet.
Ja. Aber Basile hat keine neuen Geschichten sich irgendwie ausgedacht oder sich überliefern lassen? Also jetzt ein bisschen wie die Grimms, weißt du?
Ja, ich gehe dann gleich drauf ein sofort. Dann schließe ich auch sofort an, wenn du gestattest. Sorry. Ja, super, alles gut. Nein, kein Problem. Das würde ich jetzt nämlich im Rahmen der Hintergründe zu unserem Märchenstunden-Märchens erzählen, nämlich die entdeckte Alte oder die geschundene Alte in der neuen Übersetzung.
Die entdeckte Alte ist auch ein Titel, über den ich nachgedacht habe.
Beschönigend auf jeden Fall.
Ja, ne? Und ich habe mir gedacht, was soll der mir so richtig sagen? Also
sie wird ja gar nicht entdeckt eigentlich, ne?
Eben, also es ist
also,
ja...
es wird nicht entdeckt, dass sie eigentlich alt ist, wobei im Bett wird sie entdeckt, dass sie alt ist. Vielleicht soll es auf diese Situation anspielen, aber es ist ein bisschen schwammig, finde ich auch.
Finde ich auch, also es ist ein Titel, wo du dir nicht das drunter vorstellst, was dann tatsächlich passiert.
Und vor allen Dingen die entdeckte Alte und die geschundene Alte wären ja gar nicht dieselbe Alte.
Genau, ja. Geschundene ist ja die andere.
Genau, richtig. Ja. Der Originaltitel ist La Vecchia Scorticata. Und das ist das 10. Märchen des ersten Tages. Deswegen, wir haben euch ja auch die Stücke der Rahmenhandlung vor und nach dem Märchen eingelesen. Da wird klar, okay, heute ins Bett und morgen geht es dann weiter am zweiten Tag. Die geschundene Alte hat einen eigenen ATU, nämlich 877, die geschundene Alte. Und wie es so schön schwammig heißt, stammt aus der mündlichen Überlieferung der Mittelmeervölker. Wahrscheinlich ist die Geschichte arabischen Ursprungs, ist aber nicht ganz klar. Und es gibt von diesem Märchentyp eben neben italienischen auch spanische, griechische und türkische Fassungen. Also wirklich quasi der komplette Mittelmeerraum ist abgedeckt. Das Schema dieser Märchen ist genauso wie in dem Märchen, was wir euch eingelesen haben. Erstens, ein Prinz wird von zwei Schwestern oder Freundinnen in Bezug auf das Aussehen getäuscht. Zweitens, der Betrug wird entdeckt, die Alte aus dem Fenster geworfen und bleibt lächerlich, wie es so schön heißt, in einem Baum hängen. Die Feen, die da vorbeikommen, zufällig finden es lustig und schenken ihr deswegen, weil sie sie erfreut hat, Jugend und Schönheit. Schon ziemlich grotesk eigentlich, ne?
Ich finde das aber auch total skurril, dass dann plötzlich Feen, wo du denkst, wo kommen die denn jetzt her? Die laufen einfach so vorbei und finden das lustig und schenken ihr dann
aber. Ja, und aus dem Fenster schmeißen, also weiß ich nicht, mir wäre auch was anderes erstmal eingefallen, glaube ich, in den Kerker werfen oder so, ne? Aber ja, keine Ahnung.
Ja, auch, dass sie das tun, oh, weil wir finden dich so lustig, wo ja quasi die Alte noch lächerlicher gemacht wird. Wenn man sagen würde, oh, ich habe Mitleid mit dir, dir ist was Blödes passiert, ja, dann würde das ja einen tieferen Sinn bekommen.
Aber wenn du dich an unsere Feenfolge erinnerst, die können ja auch manchmal ganz schön garstige kleine Wesen
das
sein.
Das passt,
ne,
dann wieder.
Und das charakterisiert es dann schon ganz gut, finde ich.
Ja.
Dann drittens eben, die andere Schwester oder Freundin will auch jung sein und schön werden und lässt sich wegen der Lüge der verjüngten Schwester, die endlich ihre Ruhe haben will, häuten und trägt den Schaden. Es gibt teils komödiantischere Fassungen, wobei das für heutige LeserInnen dann auch immer die Frage ist, wie komödiantisch das noch ist. Mhm. Scheinbar war der Geschmack früher manchmal doch ein anderer. Bei Basile aber liegt der Fokus auf der satirisch-moralistischen Aussage, vielleicht auch als Kritik am Schönheitswahn seiner Zeit. Da könnten wir später vielleicht nochmal drüber reden.
Habe ich was für vorbereitet.
Bestens. Ja, es gibt eine nicht so bekannte Adaption in dem Film Das Märchen der Märchen von 2015 unter der Regie von Matteo Garrone gedreht, wurden eben neben der geschundenen Alten auch der Floh und die hinterlistige Hirschkuh auch aus dem ersten Tag des Pentamerone verfilmt und die drei Märchen so lose miteinander verbunden. Das heißt, Figuren aus den jeweils anderen Märchen tauchen dann zum Beispiel bei einer Beerdigung, einer Hochzeit und einer Krönung als Gäste auf. Trotz relativ prominenter Besetzung, vor allen Dingen Salma Hayek als Königin mit Kinderwunsch, ist der Film aber, ich finde, leider ziemlich unbekannt. Es ist auf jeden Fall absolut kein Film für Kinder, hat FSK 12. Ich finde aber, also da sind teils deftige, erotische Szenen. Also ich erinnere mich an die Szene, wo der König, der dann später die Alten da entdeckt, mit zwei Frauen in einer Kutsche, die dann auch miteinander da ordentlich rummachen und sich die Brustwarzen lecken und so weiter. Und dann eher unter dem Rock hervortaucht und dann steigen die aus und gehen auf den Beerdigungszug. Oder auch, ja, die Szenen, also ziemlich verstörende Szenen, finde ich, auch mit Gewalt, teils auch sexueller Gewalt, wie dann die eine Prinzessin von dem Oger vergewaltigt wird und so. Es fließt viel Blut und es gibt auch ein paar Tote, also Genickbrüche, man hört dann das Knacken auch so, da zucke ich immer so zusammen, ich bin ja ein bisschen empfindlich, nicht so wie ihr hartgesottenen Horrorfilm-Profis. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr bildgewaltiger Film, über weitere Strecken gibt es wenig bis keinen Dialog, nur Geräusch und Musik sind unterlegt. In dem Film, das finde ich, muss man noch hervorheben, ist ziemlich wenig animiert. Es ist vieles modelliert und das sieht man auch im positiven Sinne. Vor allem die hervorragenden Arbeiten der MaskenbildnerInnen sind wirklich hervorzuheben. Und da lohnt es sich auch echt, wenn ihr die DVD in den Händen habt, das Making-of zu schauen. Also wirklich beeindruckend, was die da gemacht haben. Also die haben dieses Meeresungeheuer, was da auftaucht und den riesigen Floh und so weiter, alles nachgebaut. Die bewegen sich wirklich. Das ist nicht irgendwie computeranimiert. Das ist wirklich, also höchst erstaunlich, was man machen kann. Also mich hat das echt begeistert. Es ist ein sehr ästhetischer Film, finde ich, der an historischen Orten gedreht ist in Italien. Zum Beispiel ganz beeindruckend im Castel del Monte, diesem berühmten achteckigen Schloss im Süden Italiens und anderen italienischen Schlössern eben. Und es sind frühbarocke Kostüme in all ihrer Pracht zu sehen. Und wie gerade schon erwähnt, der Vincent Cassel, der den König unseres Märchens spielt, ist ein wirklich widerlicher Lüstling und so eklig er das auch macht, aber so sehenswert ist es auch, weil das einfach zu der Rolle wunderbar passt. Also der denkt wirklich nur mit seinem Schwanz. Entschuldigt, dass ich das so sagen muss, aber das ist auch so angelegt.
Ja, ich glaube, er ist aber auch ein Grund dafür. Ich habe den Film ja auch mal gesehen. Du hattest mir den ausgeliehen. Das muss schon 10 Jahre oder so her sein. Ich kann mich an viele Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, auch gar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass ich den Film sehr abstoßend fand. Mir hat der gar nicht gefallen. Ich mochte die Erzählweise gar nicht. Und ich fand ihn einfach, ich meine, er hat ja eh das Talent, er kann solche Ekelpakete ja richtig gut spielen. Ja. Er macht das auch in irgendeinem Historienfilm. Ich weiß nicht, ist er bei Elisabeth dabei? Oder ich weiß es gar nicht. Aber der kann diese Lüstlinge und Widerlinge richtig gut spielen.
Sehr
aber
gut
der
besetzt.
Macht das auf eine Weise, die ich schon abstoßend finde und die mir das manchmal wirklich schwer macht, diese Filme dann auch anzugucken.
Verstehe ich bis zum gewissen Grad auf jeden Fall, ja.
Also deswegen, also ich habe das so in Erinnerung, dass ich den Film gar nicht mochte. Ich hatte mir damals, weiß ich noch, sehr viel von versprochen, weil du das sehr gelobt hattest. Und weil das natürlich auch mit Blut und Müll, das klingt natürlich wieder was, was Elena gut findet.
Also die Szene, wo die Königin das Herz, das blutige Herz des Meeresungeheuers da frisst, um schwanger zu werden. Also boah, das ist auch so widerwärtig.
Ja, aber irgendwie war ich enttäuscht danach. Das war
ja so, okay,
dass ich mir so dachte, ja nee, brauche ich nicht nochmal.
Ich habe ihn gestern Abend nochmal geschaut tatsächlich, um mich nochmal vorzubereiten. Und ich mag ihn nach wie vor.
Ich kann dazu nicht sagen, ich habe ihn nicht gesehen.
Dann nimmst du ihn gleich mit und guckst ihn heute Abend.
Okay. Ich glaube, ich habe heute schon genug Lüstling von unserer Märchenstunde gehabt. Ich bin ja der, der Lüstling. Ob der noch ekliger sein kann, weiß ich nicht.
Ich fand, so eklig fand ich dich gar nicht. Ich fand dich eher
begeistert.
Ja, du hattest so viel euphorisch. Pathos. Ja.
Ja, genau. Ja,
es war eher mitreißend.
Ich habe den eher euphorisch. Ja. Und,
war nicht so ganz krass hormongesteuert.
Ja. Nee. Dann kommen wir doch mal zu meiner Frage. Und ich habe mir heute die Frage gestellt, passend zu unserem Thema, was ist Schönheit?
Jenny hat eine Frage.
Schönheit ist eine Bezeichnung für menschlichen Wohlgefallen und das kann sich beispielsweise auf Naturereignisse, Kunstgegenstände oder Alltagserlebnisse beziehen. Schönheit ist ein persönliches Empfinden und es gibt keine eindeutige Objektivierung. Ob Schönheit eine tatsächliche Eigenschaft des Objekts oder nicht eher eine Empfindung des Subjekts ist, lässt sich nicht eindeutig festmachen. Die unterschiedlichen Wissenschaftszweige wie Philosophie, Psychologie oder Kunstgeschichte haben unterschiedliche Definitionen. Die Philosophie zählt das Schöne zusammen mit dem Wahren und dem Guten zu den obersten Werten und begründet sich hier speziell in der griechischen Antike. Die Kunstwissenschaft sieht Schönheit speziell in der Ästhetik, wo sie in Bezug zur Anmut und Eleganz gesetzt wird. Die psychologische Betrachtungsweise bezieht sich eher auf den individuellen Geschmack der urteilenden Person. Ich möchte mich im Folgenden jetzt auf die menschliche Schönheit beziehen, ansonsten würde das hier wirklich den Rahmen sprengen und ihr müsstet mit uns hier 24 Stunden übernachten.
Challenge accepted.
Hab gerade gedacht, wie das längste Hörspiel.
Ja, habe ich gerade auch dran gedacht, Jenny, tatsächlich, ja.
Eieiei.
Wir denken schon gleich, aber so weit ist es gekommen.
Hier ist die Verschönerung des eigenen Erscheinungsbildes oder verschiedene Trends, also Schönheitsideale und dessen Versuch, sie umzusetzen, in der Menschheitsgeschichte nicht neu. Der griechischen Antike entstammt, dass Schönheit mit Ordnung und Symmetrie einhergeht. Also wurde als schön empfunden, was harmonische Proportionen hat. So sollten zum Beispiel, jetzt könnt ihr mal gucken, ob das bei euch so ist. Bei mir ist es definitiv nicht so. Die Maßverhältnisse eines Fingers zum anderen, aller Finger zur Mittelhand und zur Handwurzel, sowie die der Elle zum Arm einander entsprechen. Also ich habe ganz komisch krumme Finger, bei mir passt das eh alles nicht.
Ich habe Wurstfinger, also bei mir passt es bestimmt auch nicht.
Ich habe so dicke Gelenke und Runzeln und Haare.
Du bist die Alte.
Ja, ich weiß nicht, ob ich als Handmodel durchgehen würde. Ich glaube eher nicht.
Vielleicht, wenn du dir die Runzeln auf die andere Seite bindest.
Ja, ich probiere das mal später.
Aber was ich bei meiner Recherche super spannend fand, war eigentlich, was es denn so historisch gesehen für Schönheitsideale gab. Allgemein ist ein Schönheitsideal eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. Der Begriff bezieht sich auf das Aussehen von Körper und Gesicht. Auf Kleidung, Schmuck und Frisur bezogene Schönheitsvorstellungen werden als Mode bezeichnet.
Ah, okay. Mhm.
Es gibt Schönheitsideale für beide Geschlechter, die sich im Laufe der Zeit wandeln. So schwankt die als Ideal angesehene Körperfülle oder das Gewicht. Na, also manchmal in manchen historischen Epochen war es cool, dünn zu sein, in anderen dick, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Laut Attraktivitätsforschung variieren je nach Kultur Schönheitsideale, es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. So zum Beispiel eine makellose Haut. Mhm. Jüngere Forschung haben auch ergeben, dass das Schönheitsempfinden eine genetische Komponente besitzt. Empfundene Schönheit wird mit evolutionär vorteilhaften Eigenschaften verknüpft. Also zum Beispiel bei Frauen ist natürlich besonders cool, wenn ein ideales Taille-Hüft-Verhältnis gibt. Ich meine, hat ja auch mit Fortpflanzung zu tun. Mhm. Na, man kann hier super gut Kinder zur Welt bringen.
Ein gebärfreudiges Becken, ja.
Um es jetzt mal so zu beschreiben, finde ich, ist jetzt auch kein Kompliment.
Nee.
Aber ja. In afrikanischen Gebieten, wo jetzt vor allem Nahrungsunterangebot vorherrscht, ist zum Beispiel Übergewicht natürlich ein Schönheitsideal mit einem großen Hüftumfang. Also im Prinzip das, was schwierig zu erreichen ist.
In Südkorea zum Beispiel ist es ja auch total angesagt, dass man sich die Augen dem europäischen Vorbild machen lässt, dass die Haut heller gemacht wird. Ja, aber ich glaube, eine Gesellschaft strebt immer nach dem, was sie nicht hat.
Genau, also bei uns hat man zum Beispiel Bodylotions mit Bräunungseffekt, genau. Dass deine Haut gebräunt aussieht, weil das hier halt angesagt ist. Bei den Asiaten hast du dann mit so einem Weißungseffekt,
ja, genau.
Dass und die Haut dann weißer
die wird. Tragen ja dann auch immer alles, um sich vor der Sonne zu schützen, damit man bloß nicht ein bisschen Farbe bekommt.
Ja, und es ist auch eine Form von, also Reichtum und Armut ist ja auch so ein bisschen, ne? So die Bauern sind die, die die sonnengebräunte Haut haben, weil sie halt die ganze Zeit auf dem Feld stehen.
Und der Adler hat die vornehme Blässe.
Genau. Wie bereits erwähnt, wird auch Symmetrie als schön empfunden. Man spricht hier vom goldenen Schnitt.
Tja, habe ich leider so gar nicht.
Ich auch nicht.
Meine Ohren sind unterschiedlich hoch und jedes Mal beim Optiker ist es eine Herausforderung, mein Brillengestell so anzupassen, dass es sitzt. Wirklich.
Ja, das glaube ich, dass das nervig ist, sonst drückt es.
Plus breiter Nasenrücken einer großen, krummen Nase, ne? Also.
Ist nicht schlimm, kleines
Geier-Baby. Ja, mein Gott.
Der Trend kommt noch.
Ja, ja.
Beim goldenen Schnitt muss zwischen Augen und Mund ein bestimmter Abstand sein. Und dann noch im Verhältnis die Gesichtsbreite und Länge muss auch im Verhältnis stehen. Und dies signalisiert halt im Prinzip, dass man gesund ist und deswegen ist man halt super zum Fortpflanzung.
Aha.
Ich werde euch jetzt mal chronologisch erzählen, wann welche Schönheitsideale vorherrschten. Wir fangen ganz, ganz, ganz weit in der Vergangenheit an, nämlich bei den alten Ägyptern. Da war es Schönheitsideal, schlank und haarlos zu sein. Also es gab auch schon damals Diäten oder auch Magersucht. Und Ägypter fanden auch es eben super attraktiv, dass man keine Haare hatte.
Fällig auch schon raus. Haus auf den Kopf, scheiße.
Kannst du dir ja wegrasieren.
Ja.
Dafür wärst du voll im Trend bei den Assyrern. Nämlich 1000 vor Christus bei den Assyrern waren Bärte bei Männern absoluter Trend.
Ist mir schon sympathisch.
Und sie wurden mit aufwendigen Flechtfrisuren verschönert.
Mhm.
Wer jetzt nur wenig Bart hatte, der schnallte sich einfach einen künstlichen um.
Extensions.
Genau, also da wärst du voll der Hit. 50 nach Christus bei den Römern war der Trend
haarlos wieder.
Blond.
Ah. Und haarlos. Ich weiß, es gab extra den, ich glaube, Glabrarius hieß das, einen Rasiersklaven.
Ach.
Das war die Hauptaufgabe, dass der dann da die reichen RömerInnen, also Ganzkörper rasiert hat quasi.
Praktisch. Ja. Ja, helle Haare galten dort als besonders edel. Dazu bleichte man die Haare mit einer Mixtur aus Urin und ätzenden Flüssigkeiten. Und genauso skurril geht es auch im Mittelalter weiter. Da war das Aussehen von christlichen Werten bestimmt. So gilt jemand als eitel, der sich mit seiner Schönheit beschäftigt. Zum Ende des Mittelalters war ein bisschen dekorative Kosmetik schon erlaubt, vor allem bei Frauen. Ich würde es aber nicht so empfehlen, weil, naja, es war möglichst angesagt, dass man blass war. Wie wir es gerade schon gesagt haben, das symbolisierte Reichtum. Und dazu hat man hochgiftiges Bleiweiß getrunken und hat sich dann noch so Adern aufgemalt im Gesicht, damit man so das aussieht, als würden die Adern durchscheinen. Die Folge des Ganzen waren Abszesse, Geschwüre, Narben, verfaulte Zähne und Haarausfall. War ja halt nicht so gesund, die Bleiweiße, ne? Die Wangen sollten leicht rosa sein, weshalb ein Pulver aus gemahlenen Sellerieblättern und Färberdisteln hergestellt und aufgetragen wurde.
Das hat bestimmt gut gerochen.
Und auch bei den Römern war hier je blonder, desto besser. Das galt für Mann und Frau. Bei der Blondierung wurde nachgeholfen, nämlich mit Zwiebelschalen, Safran, Rebenholz, Eschenholzasche und Schafsurin. Außerdem galt eine hohe Stirn als besonders attraktiv und so wurden Haare ausgerupft, um einen hohen Haaransatz zu erzielen.
Das habe ich von Natur aus, super.
Stimmt. Damit die Haare dann auch nicht nachwachsen, wurde eine Mischung aus Brandkalk oder Essig sowie Tinkturen aus Fledermausblut, Hundemilch oder Kälberurin aufgetragen.
Hundemilch.
Voll ekelhaft, ne?
Gab es denn den Beruf des Hundemakers?
Ich weiß es nicht.
Unglaublich.
Oh. Vor allem irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein.
Ja, ja.
Dass mal so, naja, wahrscheinlich ist man da auf alle möglichen Ideen gekommen. Und Wimpern galten als verrucht und mussten weg. Aua. Frauen sollten knabenhaft aussehen und dadurch so wenig sexuelle Lust ausstrahlen wie möglich. Um möglichst strahlende Augen zu erzeugen, wurde Tollkirschsaft in die Augen geträufelt.
Genau, Belladonna, ja.
Genau.
Hierbei handelt es sich ja um ein Halluzinogen, also auch nicht so geil. Und natürlich sollte auch der gesamte Körper des unschuldigen, keuschen Schönheitsideals entsprechen. Und so war ein schlanker Körper mit kleinen Brüsten und schmaler Taille gefragt. Also gab es auch hier Methoden, um dahin zu wirken. So wurden Bleiplatten auf die Brust gebunden, um das Wachstum bei jungen Frauen und Mädchen einzuschränken.
Das muss doch wehgetan haben, ey.
Ja, sicher. Alternativ wurde ein Gemisch aus Essig und Taubenmist aufgetragen, was den gleichen Effekt haben sollte.
Dass das auch immer die wohlriechenden Sachen sind, die helfen müssen.
Andererseits hat es da eh so bestialisch gestunken im Mittelalter, weil die sich ja eh nicht viel gewaschen haben. Vielleicht hat das auch einfach keinen Unterschied mehr gemacht. Oder hast gedacht, oh, mal wieder eine frische Urinnote.
Toll.
Und da, ich rieche ein bisschen Sellerie.
Ja, besser frischer Urin als alter Urin, sage ich immer. Ich bin ja Schulklo geschädigt, ich weiß, wovon ich spreche.
Hauptsache blond und keine Brüste. So. Jetzt werdet ihr euch sicherlich wundern, dass ich hier ganz schön weit in die Zukunft springe. Aber ich verlasse ein bisschen die Chronologie, weil das, was ich jetzt auslasse, das ist so Elas Special-Thema. Deswegen springen wir jetzt ins 20. Jahrhundert. In den goldenen 20ern emanzipierten sich die Frauen und so war der kurze Bubikopfschnitt angesagt.
It's stylish to raise your skirts and bob your hair. Thoroughly modern Millie. Sehr hörenswert.
Brüste wurden mit einem Gürtel flach gedrückt und lange Zigaretten geraucht. Das Erscheinungsbild der Frau wird androgyner. In den 50ern beginnen Medienikonen wie Marilyn Monroe, Romy Schneider, Audrey Hepburn, Elvis Presley, James Dean und Grace Kelly das Schönheitsideal zu prägen. Wohlgenährte Frauen mit üppigen Proportionen sind dort gefragt.
Wobei Audrey Hepburn wohl doch eher schlanker,
ja,
ne?
Ja, das schon, das stimmt. Ab den 60ern prägt die Jugend das Schönheitsideal. Volle Lippen, schlanker und sportlicher Körper, was für Frauen und Männern galt, waren angesagt.
Volle Lippen sind momentan ja auch wieder im Trend.
Ja, leider. Ja, aber sehr volle Lippen.
Ja,
ne?
So unnatürlich volle Lippen, Mensch.
Bisschen nachgeholfen.
Ja, kaum.
Männer lassen sich dann die Haare immer länger wachsen als Protest gegen das Establishment. In den 90ern war der Heroin-Schick angesagt. Blasse Haut, tiefe Augenringe, knochiger Körper. Männer hingegen sollten durchtrainiert sein, idealerweise mit Waschbrettbauch. Heutzutage ist das Schönheitsideal schlank, Stichwort Magermodels, was sich schon ein bisschen wieder geändert hat, weil auch Plus-Size-Models schon auch irgendwie so ein bisschen im Kommen sind. Aber an sich ist es halt wichtig, durchtrainiert und sportlich zu sein.
Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Models mit Pigmentflecken und so, was ja ganz lange völlig undenkbar war. Ne? Also das
ändert
sich schon ein bisschen.
Ein bisschen hin in Richtung Diversität.
Ja, wir hatten ja vor ungefähr 7, 8 Jahren gab es ja die Body Positivity Bewegung und die hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass alles ein bisschen diverser wird. Momentan gibt es leider auch durch Social Media so ein bisschen wieder den rückläufigen Trend. Also auf TikTok zum Beispiel ist Skinny Talk total angesagt, also völlig toxisch, wo dann Anorexie halt wieder verherrlicht wird und man wieder zurückgeht zu dem, was man in den 90ern hatte mit diesem schlank und dünn wie möglich. Aber eigentlich waren wir ja schon mal einen Schritt weiter. Und wie in allen Bereichen entwickeln wir uns momentan auch da wieder so ein bisschen zurück.
Und zwar ganz zurück, weil wir eigentlich so ein bisschen den Kreis schließen können zu meinem Anfangsschönheitsideal, dem ägyptischen, wo man auch besonders schlank sein sollte.
Ja, stimmt.
Was ich noch einen sehr interessanten Aspekt fand, es gibt Schönheitsvorteile.
Ja.
Untersuchungen in der jüngeren Attraktivitätsforschung zeigen, dass als schön angesehene Menschen auch weitere positive Eigenschaften zugeschrieben werden und sie dadurch mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahren. Also schöne Kinder werden von Lehrern bevorzugt, schöne Menschen haben vor Gericht bessere Chancen. Bei der Jobsuche und beim Verdienst werden gut aussehende Frauen und Männer bevorzugt.
Ja,
und
so weiter. Privilege.
Deswegen habe ich keine Karriere gemacht, scheiße.
Stimmt doch gar nicht. Hättest du deinen Körper eingesetzt?
Ja, vielleicht muss ich das mal machen. Ob der so vermarktbar ist, ich weiß nicht.
Eine Untersuchung unter dem Titel Beauty Check der Psychologischen Fakultät in Regensburg ergab, dass Menschen mit attraktiverem Gesicht als geselliger, zufriedener, fleißiger, intelligenter, kreativer, sympathischer und sogar ehrlicher eingeschätzt werden. Und da beginnt dann auch die Schönheitsindustrie, weil gerade im Zeitalter von immer präsenten Medien, Social Media und so weiter, sind wir natürlich auch immer von schönen, scheinbar perfekten Menschen umgeben. Wie viel da jetzt retuschiert ist mit Photoshop und so, lassen wir jetzt natürlich mal dahingestellt. Aber letztendlich, gebräunte Haut im Solarium steht für Dynamik und Jugend. Gesichtsstraffung, Fillings, Bodybuilding, Selbstoptimierung durch Fitness und Ernährung, Shaping, Botox, Schönheits-OPs. Na, das sind alles Dinge, in die man schon auch in gewisser Weise vielleicht gedrängt wird.
Und da kann man echt eine Menge Kohle mitmachen.
Und auch Body Modification, wie zum Beispiel Tattoos, Piercings oder andere gruselige Sachen, wie man spritzt sich Tinte in die Augen, sind eine Form der Körperverschönerung. Oder manche machen ja auch so Implantate unter die Haut, so Kugeln. Ja.
Oder
so.
Hörner oder sowas. Mhm. Oder lassen sich die Zunge spalten oder sowas alles. Oder die Zähne anspitzen und ja.
Ja, genau. Also da gibt es schon völlig verrückte Sachen. In manchen Kulturen gibt es auch traditionelle Körperveränderungen, wie zum Beispiel Hautbemalungen oder Verformung von Körperteilen. Man kennt ja dieses Beispiel aus China mit diesen zusammengebundenen Füßen von kleinen Mädchen.
Lilienfüße, ja. Mhm.
Genau. Oder die Padaung-Frauen in Thailand, die Messingringe mit diesem gestreckten Hals haben. Ah, die Giraffenfrauen, ne? Genau, das sieht auch super gruselig aus. Aber da werde ich jetzt nicht noch detaillierter eingehen, weil das würde unsere Folge sprengen. Ich meine, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, mal zu gucken, so in anderen Kulturen, wie ist denn da so die Schönheit?
Was deine Ausführungen auf jeden Fall gezeigt haben, ist, dass Schönheit ein Thema ist, das die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Und gleichzeitig ist das Verständnis von Schönheit aber auch nichts Statisches, sondern verändert sich dynamisch über die Jahrhunderte und Jahrzehnte. Schönheit ist also immer im Wandel. Was wir heute schön finden, kann morgen schon wieder out sein. Nichtsdestotrotz ist Schönheit aber komplett maßgebend für eine Gesellschaft. Das geltende Schönheitsideal prägt eine Zeit und damit die Menschen, die in ihr leben. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Denkweise und auf sämtliche kulturelle Erzeugnisse, zu denen ja auch die Literatur gehört. Und deswegen werfe ich heute mal einen Blick auf den natürlich zeitgeschichtlichen Kontext und schaue mir mal an, was zu den Zeiten von Basile, Perrault und den Grimms eigentlich als schön galt, damit wir vielleicht auch, wenn wir uns mit den Märchen eingehender beschäftigen, so ein bisschen im Hinterkopf haben, ja, für die damalige Zeit bedeutete Schönheit eben das und das. Alle vier Autoren haben wir inzwischen ja auch schon besser kennengelernt, sowohl ihre Werke als auch ihre Biografie. Die Grimms begleiten uns schon sehr lange. Basile hatte jetzt heute mal seine ausführliche Premiere und über Perrault haben wir in der letzten Märchenkunde gesprochen. Ja, und alle vier Autoren sprechen in ihren Märchen mehrfach von Schönheit. Aber die Frage ist natürlich, verstehen alle das Gleiche darunter? Was galt zu Zeiten Basiles als schön? Woran dachte Perrault, wenn er zum Beispiel das Märchen von Don Röschen mit Die schlafende Schöne im Walde betitelte? Und was waren die Schönheitsideale zu Zeiten von Romantik und Biedermeier, also in der Wirkungszeit von den Grimms, aber zum Beispiel auch von Andersen? Fangen wir mal bei dem ältesten Herrn an, nämlich bei Basile. Der lebte ja, wie wir gehört haben, von 1566 bis 1632. Und Italien war zu dieser Zeit kulturell und historisch gesehen eine Übergangsphase vom Späthumanismus und Manierismus zum Frühbarock. Und generell spielte dieses Land in dieser Epoche eine führende Rolle, besonders in Kunst, Architektur, Musik und natürlich auch der katholischen Gegenreformation.
Also zu der Zeit ist die Oper entstanden zum Beispiel, also die ganze Generalbassmusik des Barock hat da ihren Ursprung gefunden. Das war wirklich, also zum Teil auch echt experimentell, was da kulturell abgelaufen ist. Wirklich eine nachhaltige, krasse Wandlung.
Ja, und auch ein totaler Bruch mit dem Mittelalter. Ja, das Ganze setzte so circa 1400 mit der Renaissance ein, die bis circa 1600 zu datieren ist. Und in vielen Teilen Europas befand sich die Renaissance in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf ihrem Höhepunkt. Und sie war geprägt von der Wiederentdeckung der Antike, einer neuen Sicht auf den Menschen, eben den Humanismus, sowie bedeutenden Fortschritten in Kunst, Wissenschaft, Architektur, Musik und so weiter. Ab circa 1520 setzt dann die Spätrenaissance bzw. der Manierismus ein. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich nämlich aus der Hochrenaissance dieser besagte Manierismus. Und das ist eine kunsthistorische Phase, die durch übersteigerte Eleganz, Künstlichkeit und auch komplexe Kompositionen gekennzeichnet ist. Ja, und dann begann 1600 die Epoche, die auf Platz 2 meiner Lieblingsepochen steht, nämlich der Barock. Und diese Epoche war Zeugin des größten und prägendsten Ereignisses ihrer Zeit, dem Dreißigjährigen Krieg, was sich in ihrem Weltbild niederschlug. Der Tod war allgegenwärtig, dem überbordenden Prunk des Adels und der Prachtentfaltung des Absolutismus standen Armut der Bevölkerung und die Verödung ganzer Landstriche gegenüber. Deswegen ist der Barock eine Epoche der Gegensätze. Lebensfreude und Todessehnsucht, Diesseits und Jenseits, Tugend und Wollust, Erotik und Askese sind nur einige typische Gegensatzpaare des antithetischen Weltbildes dieser Zeit, die sich auch in den Motiven des Barock zeigen. Ne, Memento mori, bedenke, dass du sterben musst, betont eben die Unausweichlichkeit des Todes. Vanitas, alles ist vergänglich, schlägt in die gleiche Kerbe. Und Carpe diem, nutze den Tag, weil er ist halt ja bald vorbei. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Weil wir natürlich erstmal eine kurze Einordnung brauchen, wenn wir über Schönheitsideale zu einer bestimmten Zeit sprechen. Denn mit denen ist es genau wie mit der Literatur und also mit dem, was wir hier jedes Mal machen. Wir verstehen sie nur, wenn wir den zeitgeschichtlichen Kontext kennen. Und zu Lebzeiten Basilis, also während der sehr späten Renaissance und des frühen Barock, gab es in Europa sehr klare Vorstellungen davon, was als schön galt. Und diese Vorstellungen unterschieden sich leicht, vielleicht je nach Region so ein bisschen. Es gab aber übergreifende Trends und die schauen wir uns jetzt mal an. Jenny hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, als du über das Mittelalter gesprochen hast. Denn bei Frauen, wir starten mal mit den Frauen, war auch eine blasse Haut als Zeichen von Reichtum und Vornehmheit angesagt. Weil man musste ja nicht in der Sonne arbeiten und das durfte man bitte auch zeigen. Die hohe Stirn hast du ebenfalls schon erwähnt. Die Frauen zupften sich den Haaransatz, um eben eine höhere Stirn zu bekommen. Und das war ein Schönheitsmerkmal, das auf Intelligenz und Würde hindeutete. Und wenn ihr Gemälde aus der Zeit der Renaissance kennt, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass der Kopf irgendwie komisch aussieht. Und das liegt eben genau daran, dass dieser Haaransatz so extrem hoch ist.
Das wusste ich vorher gar nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum die so ein verformtes Gesicht haben. Weil du hast das Gefühl, dass das voll lang gezogen.
Genau, habe ich auch tatsächlich. Und als ich das dann recherchiert habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist total klar. Aber ich hätte es nicht so formulieren können.
Es gibt ja auch ganz tolle Porträts aus der Zeit im Profil. Da sieht man es ja wirklich krass. Ja. Also bis zur Hälfte des Kopfes zum Teil ist das ja dann gezogen.
Genau. Ja, was auch angesagt war, waren kleine rote Lippen, die dann durch Schminke besonders betont wurden. Ein schlanker, aber kurviger Körper, weil, wir haben es schon gehört, breite Hüften als Zeichen von Fruchtbarkeit und große helle Augen, denn diese galten als Ausdruck von Tugendhaftigkeit und Offenheit. Bei Männern war alles natürlich wieder mal ein bisschen regulierter. Gepflegte Erscheinung war schon wichtig, ne? Also eine edle Kleidung, ein aufrechter Gang, eine gute Haltung. Das waren Zeichen von Stand und Bildung. Die Gesichtszüge sollten ebenmäßig sein, der Bart gepflegt. Also Christian, du hättest wirklich gute Chancen.
Ich lebe in der falschen Zeit, muss ich immer wieder feststellen.
Ja, aber typisch damals war vor allem ein Schnurrbart oder eben dieser berühmte Spitzbart, der ja manchmal schon wie so ein Ziegenbart auch aussah. Das galt als sehr attraktiv. Und der Körperbau. Er sollte athletisch sein, aber nicht übermäßig muskulös. Und die Schultern durften recht breit sein.
Da bin ich schon wieder raus, Mist.
Ja, und um dieses Schönheitsideal zu erlangen, gab es natürlich einige Schönheitspraktiken. Viele Schönheitsgeheimnisse wurden in der Epoche der Renaissance zunächst unter Kurtisanen ausgetauscht, denn die wussten ja, wie es funktioniert. Doch deren Wissen sprach sich natürlich auch bei anderen Frauen rum, die dem damals gängigen Schönheitsideal, eben einem weißen strahlenden Teint, rosigen Wangen, feingeschwungenen Lippen und mit Kohlestift nachgezogenen Brauen entsprechen wollten. Und das haben sie unter anderem mit folgenden Mitteln versucht. Die bleihaltige Schminke. Sehr berühmtes Beispiel dafür ist Elisabeth die Erste von England, die sich wirklich kalkweiß hat anmalen lassen mit einer Bleisalbe, um den Teint eben aufzuhellen. Ist aber sehr, sehr gesundheitsschädlich. Sie soll ganz, 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 ganz schlechte Haut gehabt haben. Generell nahmen die Damen für den hellen Teint so einiges auf sich. Sie aßen Kies, Asche und Kohlestaub, was natürlich Übelkeit und Erbrechen hervorrief.
Toll.
Ja, und zum gleichen Zweck unterzogen sie sich auch der unangenehmen Prozedur des Aderlasses, setzten sich Blutegel hinters Ohr oder tranken Elfenbeinpulver. Angesagt war als Bleichmittel auch Krokodilia, also die Exkremente von Krokodilen.
Warum müssen es immer die Exkremente sein? Ich verstehe es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ja, am verbreitetsten aber war Kerusa, eine Grundierung auf der Basis von Bleiweiß, die ganz schnell alabasterne Haut zauberte, allerdings eben sehr schlimme Nebenwirkungen hatte. Nicht nur, dass sie, wenn sie zu üppig aufgetragen wurde, verhärtete und die Damen einfach vom Sprechen abhielt. Das war eben auch hochgiftig und bei regelmäßigem Gebrauch kam es zu schweren Gesundheitsschäden. Von Haarausfall bis Zahnverlust und Hautentzündung kam da alles vor. Und Elisabeth I. zum Beispiel hatte das tatsächlich auch. Also die hatte ja kaum noch Haare, das war nur noch so ein Pflaumen, den sie eben mit mächtigen Perücken verdeckte. bedeckt hatte, ihre Haut war ganz, ganz schlecht. Das forderte eben Tribut. Ja, man trug Rouge aus Zinnober oder Pflanzen auf, parfümierte Handschuhe und Tücher sollten die damals noch sehr eingeschränkte Körperhygiene übertünchen. Man nahm Bäder mit Kräutern und Milch. Die Zahnpflege allerdings war ja noch sehr rudimentär, weswegen weiße Zähne damals auch kein Schönheitsideal waren. Aber Mundgeruch versuchte man eben durch Gewürze oder Kräuter zu bekämpfen.
Wenigstens das.
Ja. Die Wimpern, das hattest du auch schon gesagt, wie im Mittelalter, wurden nicht getuscht, aber die Augenbrauen wurden mit Kohlestiften nachgemalt. Und anders als im Mittelalter das Blond, war die beliebteste Haarfarbe in der Renaissance das Rot-Gold. Da gab es sehr teure Haarfärbemittel, die konnten sich aber nur recht wenige leisten, weswegen die anderen Damen zum Beispiel sich aus den Blättern der Birke einen Sud kochten oder Walnussöl verwendeten, das man dann mit Honig und Weißwein vermischte oder eben zum Bleichen auch Safran und Schwefel verwendete. Was man sich dabei eben vorstellen muss, waschen galt bei all diesem Schönheitskult immer noch als krankmachend. Also Katharina von Medici, die Frau von König Heinrich II., ist in 6 Jahren mehrmals umgezogen, um so den durch Gestank und Unsauberkeit unbewohnbaren Räumen ihrer Unterkunft zu entkommen. Ja.
Verrückt, ne, was man dann so gedacht hat, dass man sich dachte, nee, besser nicht waschen, sonst...
Es muss wirklich bestialisch gestunken haben, vor allem diese ganzen Mittelchen, die sie benutzt haben, um das zu überdecken. Es hat es ja nicht bekämpft, sondern wirklich nur überdeckt. Das heißt, dieser ganze faulige Geruch, der eh schon an dir heftete, hat sich dann mit diesen Kräutern und ich weiß nicht was vermischt. Es muss ekelhaft gewesen sein. Aber auch einige Schönheitsmaßnahmen waren ziemlich eklig. Es gab natürlich damals auch schon Schönheitsideale. Lucrezia Borgia war zum Beispiel eine davon und deren Verjüngungskur bestand daraus, dass sie eine Taube aufschnitt und den ausgenommenen Leib als Maske auf ihr Gesicht legte.
Oh. Ja. Okay.
Die Mehrheit hat das jetzt nicht imitieren können, griff aber auf ein anderes Schönheitsmittel zurück, was denselben Effekt haben sollte. Eine Salbe aus Schneckenschleim, die eben für möglichst wenig Falten sorgte.
Ja gut, das kann ich aber noch nachvollziehen. Ne?
Ja, so also ein bisschen, so aber...
Von der Analogie her zumindest. Aber warum die arme Taube?
Naja. Warum kaufen wir eigentlich noch Cremes? Wir können doch einfach auch Schneckenschleim schmieren.
Vielleicht solltest du einen Langzeittest machen und in so einem Jahr berichtest du uns davon.
Das wird mein Start-up.
Ja, guck mal.
Gute Idee. Ja, kommen wir vielleicht auch noch so ein bisschen zum Bereich Mode. Du hast zwar gerade gesagt, Jenny, das ist eigentlich ein anderer Bereich, aber eigentlich unterstützt der das ja. Denn was Mode macht, ist Schönheit besonders hervorzutun und ein Schönheitsideal ohne Mode ist eigentlich, also eigentlich kann man das gar nicht so richtig trennen.
Und dieser abgedroschene Spruch, Kleider machen Leute, stimmt wirklich. Also wenn man Leute in der Sauna kennenlernt, also nackt dann natürlich und dann mit denen zufällig zusammen geht und dann sieht, wie die sich anziehen. Also ich habe da schon oft gedacht, boah, du hättest einen anderen Stil vermutet. Und wenn du den angezogen begegnet wärst, hättest du vielleicht nie mit denen ein Wort gesprochen. Also das macht echt viel aus, muss ich auch bei mir immer wieder mit Erschrecken feststellen.
Sehr, sehr viel aus. Und früher, in der Zeit der Renaissance, waren die Klamotten natürlich ganz, ganz anders als hier. Frauen trugen Mieder und Korsetts, die den Oberkörper formten, aber ihn natürlich auch sehr steif machten. Es gab die Reifröcke, die die Hüfte optisch vergrößern wollten, damit Becken nochmal besonders betont wird. Es gab die elisabethanische Halskrause, ne, diese hohen Krägen, die waren sehr ikonisch. Alles war natürlich mit aufwendigen Stickereien und Stoffen verziert und auch Kopfbedeckungen wurden getragen. Die Männer trugen ebenfalls Rüschenkragen.
Voll gut.
Wams, also so ein eng anliegendes Oberteil und Pumphosen.
Finde ich auch cool. Mit Schamkapsel vor allen Dingen.
Genau. Lange Mäntel und Capes waren angesagt, federgeschmückte Hüte und Stiefel oder flache Schuhe mit dekorativer Schnalle.
Bin ich dabei.
Im Barock änderte sich das. Und damit sind wir dann in der Zeit von Basilis späterer Lebenszeit und auch von Charles Perrault angekommen, der natürlich das volle Lotte mitbekommen hat, weil wir haben ja letzte Märchenkunde gehört. Er war am französischen Hof tätig und das war damals auch das Zentrum für Schönheit und Mode. Also das, was da abging, prägte ganz Europa. Louis XIV, der Sonnenkönig, war selbst eine Modeikone und es war die Hochzeit des Absolutismus. Verschwendungssucht, Luxus, Zierat, all das spiegelt sich in den kulturellen Erzeugnissen des Barock wider, in der Architektur genauso wie in der Mode oder auch der sprachlich ebenfalls sehr überladenen Literatur.
Oder auch der Musik.
Oder auch der Musik.
Die ganzen Verzierungen und so weiter. Genau.
Ja, und sprachlich hatten wir ja in unserer Märchenstunde mit der entdeckten Alten so einen kleinen Eindruck davon, wie ausladend das tatsächlich alles ist. Insgesamt war im Barock alles auf Inszenierung, Status und Maskierung ausgerichtet. Körperpflege war immer noch begrenzt, daher spielte kosmetische Täuschung eine sehr große Rolle.
Gerade Louis XIV soll ja auch so auch ganz bestialisch gestunken haben, weil ihm alle Zähne gezogen wurden und die Ärzte haben dabei Teile des Kiefers rausgerissen, die anfingen zu faulen und so. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein.
Wirklich abartig. Ja. Dafür kamen immerhin Perücken in Mode, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und diese wurden stark parfümiert und weiß gepudert und im Laufe der Jahrzehnte immer höher und pompöser. Also bei Frauen war es wirklich so, die haben sich da richtig so Holzfiguren teilweise, so ein Schiff oder sowas reinmachen lassen.
Oder so kleine Flugfallen tatsächlich wurden auch versteckt, lustigerweise. Ja, genau. Aus Elfenbein geschnitzt, also die nicht irgendwie so eine blöde Schnappfalle, sondern was ganz Tolles, Artifizielles. Ne?
Ja, aber ich finde das krass, was man alles mit sich rumgetragen hat. Das ist doch alles super schwer und super sperrig.
Ja, wer schön sein will, muss leiden. Ne? Mhm. Ja?
Ja, das haben wir ja gehört.
Ja.
Ja, im Gegensatz zur Renaissance schminkten die Damen ihre Augen und ihre Brauen. Die Wangen wurden rosig und Lippen sehr kräftig geschminkt. Das Gesicht und auch das Dekolleté, was im Barock ja eine sehr große Rolle spielt und sehr üppig sein sollte, wurde mit Reismehl als Puderersatz gepudert. Man trug auch so kleine Schönheitspflaster, also so kleine schwarze Punkte, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Die waren aus Samt oder Tüll, wurden mit Wachs aufgeklebt und symbolisierten Erotik und Raffinesse. Die Platzierung konnte außerdem eine subtile Botschaft senden. Wenn man sich das auf die Wange geklebt hat, hieß das, ja, das ist ganz galant. Wenn das am Mund war, war das verführerisch und auf der Stirn majestätisch.
Und dann noch die Fächersprache dazu und schon konnte man das nächste Date klar machen.
Genau. Generell waren Üppigkeit und Fülle das Kennzeichen von Schönheit und Wohlstand. Voluminöse Kleider mit Korsetts betonten die weiblichen Kurven und ein wohlgenährter Körper wurde als attraktiv angesehen. Körperfülle symbolisierte nicht nur Wohlstand, sondern natürlich auch Fruchtbarkeit und Gesundheit. Und auch der soziale Status sollte durch die Mode zur Schau getragen werden. Weshalb der Adel bei der Mode auch nicht an Rüschenschleifen und sonstigen Zierrat sparte. Und die Unterröcke der Damen waren ja ganze Holzgestelle. Ich erinnere mich, im Victoria and Albert Museum in London hatte ich sowas mal an. Das war bei weitem nicht so breit, wie das früher mal der Fall war. Aber man konnte da reinschlüpfen. Es war wirklich ein Holzgestell, was so zu den Seiten wegging, wo du eben nicht mehr gerade durch die Tür passtest. Ich muss ja sagen, ich fand es ziemlich cool.
Hau rein, gönn dir.
Ich würde sowas sehr gerne tragen. Ich muss sagen, die barocke Frauenmode und auch dann mit ihrer Blüte im Rokoko, ich find's traumhaft schön.
Ich habe mal vor vielen Jahren im Prinzessinnenhaus in Bayreuth Flöte gespielt bei einem Event. Das war so ein Verein Reenactment.
Ja.
Und dann wurde ich da auch in, das war so um 1750, 60, glaube ich, angesiedelt, dieser Abend. Und dann wurde ich auch in die Mode der Zeit da gesteckt und so. Das war schon ein besonderes Erlebnis, glaub muss ich schon. Echt sagen. Also total ungewohnt, auch mit diesen Kniehosen und den Schuhen und also mit Perücke und allem. Aber schlecht war es nicht.
Nee, also
ich würde mich jetzt nicht jeden Tag vielleicht so anziehen müssen, weil das doch recht aufwendig ist. Wobei, wenn ich reich wäre, hätte ich auch mein Personal dafür. Ne? Aber ist was ganz anderes. Man fühlt sich darin auch wirklich ganz anders.
Natürlich. Also ich würde es auch super gern mal tragen. Man muss jetzt natürlich bei dieser ganzen Romantisierung auch sagen, das war wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, der das so getragen und zelebriert hat. Diese Mode war natürlich auch eine ganz klare Reaktion auf den 30-jährigen Krieg und seine Entbehrung und eine Huldigung des Absolutismus. Also im Prinzip trafen da zwei völlig gegensätzliche Lebenswelten aufeinander, von der die eine eben diese Welt des Adels, dieses Luxus, dieses Zierats komplett der Wirklichkeit entrückt war und nichts mit dem zu tun hatte, wie die einfache Bevölkerung gelebt hat. Ja, und dann kommen wir zu den Zeiten der Grimms. Setzen mal so den Schwerpunkt auf 1800 bis 1850 und da hat sich das Schönheitsideal erneut massiv verändert. Zwischen Spätaufklärung, Romantik und Biedermeier entstanden neue Vorstellungen von Körper, Kleidung und Attraktivität. Und auch politische und soziale Umbrüche wie die Französische Revolution als das große prägende Ereignis der Menschheitsgeschichte, die Napoleonischen Kriege und die Restauration beeinflussten die Wahrnehmung von Schönheit.
Ich habe da sofort Jane Austen verfilmt. Vor Augen.
Ja, für Frauen galt auch Zartheit und Natürlichkeit. Also der künstlich pudrige Barockstil wurde zunehmend abgelehnt. Stattdessen galten natürliche, feine Züge, helle Haut, rosige Wangen und ein bescheidener, tugendhafter Ausdruck als Ideal. Ich finde, wenn man das so hört, denkt man sofort an Märchen. Mhm. Ich finde, Frauen im Märchen hat man sofort vor sich, gerade so Prinzessinnen.
Ja.
Ein schlanker und graziler Körper war angesagt, schmale Taille und durch Korsetts wird das Ganze natürlich nochmal betont. Große, ausdrucksvolle Augen, leicht gerötete Lippen als Zeichen für Sanftheit und Weiblichkeit. und dunkles, glänzendes Haar, das meist zu einem Knoten oder zu Locken frisiert war. Der romantische Mann war eher geistvoll als muskulös. Er sollte gebildet, sensibel und kontrolliert sein, was ganz gut dazu passt, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten im letzten Jahr eine Folge zum Thema Liebe. Und da haben wir auch über die romantische Vorstellung von Liebe gesprochen. Und dass sich da, zumindest auf dem Papier, ja die Geschlechterrollen auch so ein bisschen verändert haben und man ja doch irgendwie bestrebt war. Der Mann, der draufhaut und die Familie versorgt, wurde eben von etwas Kultivierterem abgelöst und sollte mit der Frau gleichberechtigter sein. Ich finde, das spiegelt sich da auch so ein bisschen wider. Insgesamt sollte er gepflegt sein, einen edlen Habitus haben, also eine glatte Rasur oder zurückhaltende Koteletten und sorgfältige Kleidung waren da so der Standard und eine schlanke, aufrechte Statur. Also er sollte weder übertrieben athletisch noch grobschlächtig sein. Die Mode in der Epoche der Romantik war geprägt von einem bewussten Gegentrend zur Rationalität der Aufklärung. Das kennt ihr ja schon, wenn ihr uns öfter hört. Ich habe ja schon öfter über Romantik gesprochen. Und sie lehnte auch die strengen Formen des Klassizismus ab. Sie betonte Gefühl, Fantasie, Naturverbundenheit und Innerlichkeit. Und das spiegelt sich auch deutlich in der Kleidung wider, wobei sich die Mode in dieser Zeit im Laufe der Jahrzehnte auch nochmal sehr, sehr stark verändert hat. Also das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, für 100 Jahre haben die Leute das getragen, sondern es war wirklich, dass man fast jahrzehnteweise eine Entwicklung sehen kann. In der Frühromantik war der Empire-Stil angesagt. Das ist eine hohe Taillenlinie, die direkt unter der Brust angesetzt wird. Und das ist ganz klar von der Antike inspiriert. Haben wir ja auch in der Weimarer Klassik, ebenfalls eine Epoche, die zu der Zeit verortet wird, die die Romantik übrigens auch nicht so gut fand, könnt ihr ausführlich nochmal auf unserem Blog nachlesen. Die hat sich auch an den Idealen der Antike orientiert. Leichte fließende Stoffe waren angesagt, die Kleider hatten helle Farben, es waren kurze gepuffte oder gerüschte Ärmel, Schleierschals, einfache Frisuren mit Bändern oder Blumen, wenig Schmuck, kaum Korsett. Die Figur sollte natürlich dargestellt werden, alles sollte beweglicher und freier sein als im Barock und natürlich in der Zeit der Nachaufklärung, also ne, der frühen Zeit nach der Aufklärung, so wollte man natürlich sich auch optisch von den Zwängen der Zeit befreien. Männer trugen hohe Stiefel, Haare kurz bis mittellang, Hosen statt Kniebundhosen und Sakkoartige Fräcke, die tailliert geschnitten waren. In Hochromantik und Biedermeier gab es dann den Rückbezug auf vergangene Zeiten. Kennen wir von der Romantik, sie verklärte und liebte das Mittelalter. Entsprechend schlug sich das auch in der Kleidung wieder. Die Kleidung wurde wieder etwas weiter und wieder etwas strenger. Generell wurden Kleider als Ausdruck von Gefühl und Charakter und nicht von Status gesehen. Auch ein großer Unterschied zum Barock. Generell kann man eine Geschlechtertrennung in der Mode dieser Zeit ausmachen. Die Männerkleidung war eher sachlich, Frauenkleidung verspielt und häuslich. Biedermeier lässt grüßen. Es gab die Rückkehr zu mehr Stoff und Strenge, weite Röcke, enge Taillen unterstützt durch Korsetts, diese Hammelkeulenärmel, also sehr weite Ärmel, Häubchen, Schleifen, Schals und andere Accessoires. Die Farben wurden wieder etwas gedeckter und 1842 kam es dann zur Einführung der Krinoline. Die Krinolinmode ist dadurch gekennzeichnet, dass die Röcke immer weiter wurden. Die Verzierungen an den Kleidern hielten sich um 1840 noch in Grenzen. Ab dieser Zeit wurde dann alles wieder aufwendiger und mehr. Es wurden wieder mehr Spitzen und Volants getragen und auch die Krinoline wurde immer weiter. Hatte ich in diesem Museum übrigens auch an. Fand ich mega. Ich wollte es gar nicht ausziehen. Das Ganze gipfelte dann in den 1860er Jahren. Wenn ihr vielleicht an Franz Xaver Winterhalter denkt, ein Maler, der zu dieser Zeit sehr viele hochadelige Damen porträtiert hat. Sehr berühmt ist das Gemälde von Kaiserin Elisabeth Sissi in ihrer berühmten Sternrobe, aber auch Kaiserin Eugenie oder Victoria von England hat er porträtiert. Und da seht ihr quasi den Höhepunkt dieser Krinolinmode, also diese weiten Kleider, diese schulterfreien Ärmel, ne, und solche Sachen. Ich finde es wunderschön. Ist übrigens 1860 so mein Lieblingsmodejahrzehnt. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Männermode, auch hier wieder Frack, später Gehrock, Hemd mit Stehkragen, Zylinder und natürlich auch hier wieder möglichst alles gepflegt. Ja, und um das alles zu gewährleisten, gab es auch hier natürlich gewisse Schönheitspraktiken. Denn gerade die Natürlichkeit sollte ja gepflegt sein. Also man verwendete weniger Schminke, mehr Hautpflege, Seife aus Olivenöl oder Tierfett war gängig, ebenso Hausmittel wie Milchbäder. Ja, die Korsetts wurden wieder sehr straff getragen, sodass man diese wespenartige Taille bekam. Und schon Mädchen trugen bereits im Jugendalter Mieder, um den Körper zu formen. Langes Haar wurde als Zeichen von Weiblichkeit gesehen. Sie wurden allerdings nur selten gewaschen, nur alle paar Wochen, weil das meistens eben sehr, sehr aufwendig war, dieses lange Haar zu waschen. Deswegen wurde es regelmäßig gebürstet, dass es schön glänzte. Und man hat dann Pomade aus tierischem Fett oder Lavendelöl zur Pflege benutzt. Und endlich kam auch mal die Zahnpflege so ein bisschen in Mode. Man hat da nämlich mal Zahnbürsten aus Tierborsten verwendet und als Zahnpulver, Kreide, Salbei oder Holzkohle verwendet. Und auch hier für frischen Atem griff man auf Kräuter wie Petersilie oder Gewürznelken zurück. Das heißt, in der Zeit der Grimms dominierte ein idealisierter Naturbegriff, gepaart mit bürgerlicher Tugendhaftigkeit und einem Rückzug ins Häusliche. Ist ja auch logisch, Romantik und Biedermeier laufen in dieser Zeit zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Schönheit wurde mit Bescheidenheit, Zartheit, aber auch Bildung und Innerlichkeit verbunden. Und das war natürlich ein krasser Kontrast zur demonstrativen Pracht des Barock und eigentlich aber auch wieder eine Vorstufe zurück zu einer ausladenden und üppigeren Mode. Und diese Rückbewegung haben wir ja öfter. Wir sehen das im Moment, ist ja die Mode der 80er, 90er wieder total angesagt. Du hattest vorhin die 50er Jahre erwähnt. Da gab es ja auch diesen Gegensatz zwischen einmal diesem ganz eng anliegenden körperbetonten, aber zum Beispiel auch der Petticoat ist nichts anderes als eine Hommage an eben genau diese Krinolinenmode, die es quasi in der guten alten Zeit gab. Wir hatten ja eine Gesellschaft, die vom Weltkrieg traumatisiert war und die sich dann so ein bisschen an diese Kaiserzeit mit ihren rauschenden Bällen zurücksehnte und das quasi durch die Mode romantisiert hat.
Aber auch da fing ja schon die Parallelität verschiedener Moden an in den 50ern. Eben einmal dieses ganz adrette, spießige, dann aber auch diese halbstarken in Lederjacken und so mit Tolle und so weiter als Protestbewegung.
Genau, und das kann man natürlich auf jeden Fall sagen, dass wir ab dem 21. Jahrhundert natürlich deutlich vielfältiger in unserer Mode werden und dass wir generell, wenn wir von Schönheit und Optik sprechen, natürlich immer in früheren Zeiten vor allem von einer sehr privilegierten Oberschicht sprechen. Ich glaube, die Bäuerin auf dem Feld, ja, vielleicht hat die auch mal was gemacht, aber die hatte oft gar nicht die Zeit und die finanziellen Mittel, sich um solche Dinge zu kümmern. Was nicht bedeutet, dass das in deren Welt nicht auch eine gewisse Rolle gespielt hat, aber diese Extreme finden wir natürlich vor allem da, wo Geld und Zeit vorhanden war. Und was ich ganz interessant finde, ist natürlich auch, wenn man aus heutiger Sicht auf diese alten Schönheitsbilder zurückblickt. Also ich zum Beispiel muss sagen, dass ich die Ästhetik der Renaissance zum Beispiel gar nicht ansprechend finde. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Gemälde dieser Zeit natürlich auch so ein bisschen vom Stil her noch so kantig wirken. Das ist ja noch nicht so detailliert und realistisch in Anführungszeichen. Aber ich finde, das wirkt immer sehr schwer, sehr plump, sehr steif. Barock zum Beispiel für mich mega und Romantik absoluter Favorit und 1860er ist halt mein Modejahrzehnt.
Ja, komisch. Bei Renaissance zum Beispiel finde ich total geil. So Botticelli so in Berlin in der Gemäldegalerie, als wir im Botticelli-Raum waren. Ich bin fast gestorben, weil ich die so toll finde, die Bilder. Und so Sachen, die man nur so in Münzengröße aus dem Kunstbuch kannte, dann plötzlich ja mit 2 Meter Durchmesser an der Wand hängen sieht. Also,
zum Angucken finde ich das auch eindrucksvoll. Und ich finde auch diese Kleidung, auch diese Krägen und so. Imposant ist das. Aber es ist für mich, vielleicht weil ich das auch mehr mit Primitivität und sowas verwende, weil die Zeiten damals halt einfach noch ein bisschen primitiver waren, als jetzt zum Beispiel in der Romantik. Weil der Barock eigentlich auch primitiv war. Also das stimmt eigentlich auch nicht. Aber irgendwie dieses Barocke, ich habe bei der Recherche noch so ein mega tolles Barockkleid mit Schleifen und in Rosa und die haben mir, da kann ich mich echt drin verlieren. Ich finde es mega schön und wie gesagt, dann später die Zeit auch. Aber so alles davor,
also dieser frühe Barock so mit Mühlsteinkragen und diesen großen weißen Krägen und so weiter, das finde ich nicht schlecht, aber je rüschiger das dann wird, desto weniger mag ich das dann tatsächlich. Oder gerade Rokoko finde ich ganz furchtbar.
Ja, und ich aber als Frauenmode finde ich wunderschön, ich liebe das.
Also im Historienschinken gucke ich mir das gerne an, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich jeden Tag so kleiden, ich würde bescheuert werden.
Wobei ich bei den Frauen auch diese Krägen und so, das sieht schon manchmal, oder wenn du Porträts hier von Elisabeth aus England siehst, da denkst du dir auch manchmal, die sehen komisch aus. Oder Maria Stuart zum Beispiel. Ja. Das denke ich mir auch immer. Dann steht in allen historischen Büchern, die war so schön und du guckst dir die Bilder an und denkst dir so.
Ja, Anne Boleyn auch. Die Frage. Ich glaube, es gibt ja nur ein, zwei Bilder, die von ihr erhalten sind. Mhm. Und sie soll so schön gewesen sein, dann siehst du das Bild und denkst dir, aber das kann natürlich am Zeichenstil liegen. Genau. Ne? Ja. Das ist, ich sag mal, im Barock zum Beispiel ist ja die Darstellung und Malerei eine ganz andere. Das spielt natürlich bei Ästhetik auch immer eine Rolle.
Ja, und es ist ja auch eine Entwicklung, die dann die Kunst gemacht hat und die Malerei gemacht hat,
ja,
klar.
Ja. So, und wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, dann stellen wir fest, wir sind ja schon 1:30 dabei und haben jetzt schon ziemlich viel geredet, ziemlich viel Infos, ziemlich viel Geschichte. Die Überlegung ist jetzt, ob wir jetzt mal was machen, was wir noch nie gemacht haben und hier einfach mal einen Break machen und aus dieser Folge einen Zweiteiler machen. Weil wir können euch verraten, es kommt noch einiges. Wir haben ja noch gar nicht über die Darstellung von Schönheit in die entdeckte Alte gesprochen. Das war ja jetzt quasi erstmal so die Vorbereitung dazu. Ins Eingemachte gehen wir eigentlich noch. Und wir haben auch noch so Punkte wie die Bedeutung von Schönheit im Märchen im Allgemeinen, Hässlichkeit im Märchen, aber auch die Auswirkungen auf das Frauenbild im Programm. Und Christian hat auch noch einen spannenden Punkt mitgebracht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten 15 Minuten abreißen könnten. Und ich weiß auch nicht, ob wir euch eine Folge mit einer Länge von 2 Stunden 30 plus zumuten wollen.
Noch länger als die Romantikfolge damals. Unglaublich.
Da kann man nicht mehr zuhören.
Okay. Vorschlag, wir nehmen diese Folge jetzt als Basis und nächste Woche brechen wir ein bisschen aus unserem gewohnten Rhythmus aus und dann kommt Folge 96.2, wo wir das Ganze, was wir jetzt gehört haben, anwenden und mal gucken, was wir bei der Interpretation des Märchens daraus machen können.
Dann könnt ihr die ganzen Basics jetzt nochmal sacken lassen,
ja,
und seid nächste Woche schon mal gerüstet für das, was Märchenhaftes noch kommt.
To be continued.
Mm-hmm.